Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, den 10. März. Das sind unsere heutigen Themen. Mythos Schale. Die Nationalbibliothek wird mit dem Schweizer Holzhaus eine neue Ausstellung.
Ja, diese Erfindung des Chalets, dass dieser Haustyp überhaupt entsteht, ist eng mit der Literatur verbunden.
Dann, die italienische Regierung macht die Arbeit der Seenotrettungsorganisationen zusehends schwieriger. So müssen die Schiffe nun nach jedem Einsatz sofort einen Hafen ansteuern.
Man rettet vielleicht irgendwie ein kleineres Boot mit 15, 20 Menschen, muss dann aber das Einsatzgebiet sofort wieder verlassen, obwohl gegebenenfalls noch 3, 4 weitere Seenotrettungsfälle in der Umgebung eben sind.
Und im Radioblog fordert unser Kolumnist, dass der Fall des 2021 von der Polizei getöteten Nsoi neu aufgerollt wird.
Die 4 Polizistinnen haben ihre Waffen auf dich gerichtet. Sie schossen 3-mal auf dich. Du lagst regungslos und blutend auf dem Boden. Und die Bullen legten dir Handschellen an.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Die Räumung des Munitionslagers in Mitholz bei Kandersteg ist vorerst sistiert. 5 Familien sind bereits umgesiedelt worden, 51 weitere Personen sollten ebenfalls wegziehen. Dieser Prozess ist nun jedoch auf Eis gelegt. Das Verteidigungsdepartement VBS habe kein Budget mehr, um den Leuten Häuser und Grundstücke abzukaufen. Grund dafür ist ein Kommissionsentscheid. Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates hat einen entsprechenden Kredit vorerst blockiert, schreibt SRF News. Das VBS müsse nun neue Räumungsstrategien ausarbeiten. Es sei also nicht mehr sicher, dass es überhaupt je zu einer Räumung des Munitionslagers kommt, bei der die Bewohnenden das Gebiet während Jahren verlassen müssen. Das Entsetzen bei den Menschen in Mitholz sei groß. Einmal mehr schwebten sie in einem zermürbenden Zustand der Unsicherheit, so SRF News. Gestern beendeten National- und Ständerat die 2. von insgesamt 3 Wochen der Frühlingssession. Im Nationalrat stand vor allem die Zukunft der Agrarpolitik auf der Traktantenliste. Er genehmigte wirtschaftliche und soziale Neuerungen. Beispielsweise sollen LandwirtInnen nur dann Direktzahlungen erhalten, wenn sie Mitarbeitende sozial versichern. Ökologische Anliegen hatten hingegen keine Chance. Als erfreulich bezeichnete der Bauernverband die gestrigen Entscheide. Kritik kommt hingegen von Umweltverbänden wie ProNatura und WWF. Sie schreiben, dass dem Gesetzespaket jegliche Zähne gezogen worden seien. Das Parlament negiere regelrecht die Biodiversitäts- und Klimakrise. Nur noch besonders vulnerable Menschen sollen sich gegen Covid boostern lassen. Das verkündete gestern das Bundesamt für Gesundheit, BAG. Das Infektionsrisiko sei derzeit gering, auch die Belastung des Gesundheitssystems sei niedrig, so das BAG. Sollte es jedoch wider Erwarten zu einer Ausbruchswelle kommen, so werde das BAG die Impfempfehlungen anpassen. Ins Ausland. Gestern Abend fielen bei einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas in Hamburg mehrere Schüsse. Die Polizei geht laut der Süddeutschen Zeitung mittlerweile von einem Amoklauf aus und spricht von 8 Toten. Wie der Spiegel berichtet, soll es sich bei dem Tatverdächtigen um ein ehemaliges Mitglied der Gemeinde der Zeugen Jehovas handeln. Er habe noch vor Ort Suizid begangen. In Frankreich sind erneut Risse an 2 Atomreaktoren entdeckt worden. Diese seien nicht unerheblich, so die zuständige Behörde für Atomsicherheit. Die Reaktoren seien derzeit abgeschaltet. Wegen anhaltender Probleme habe Frankreich im vergangenen Jahr so wenig Strom produziert wie seit 3 Jahrzehnten nicht mehr, schreibt die deutsche Zeitung Die Zeit. In Europa ist Frankreich das Land mit den meisten Atomreaktoren. Es verfügt über knapp 60. Zudem prüft Frankreich den Bau von 14 neuen AKWs bis zum Jahr 2050. In den letzten 2 Tagen seien über 1300 Geflüchtete in Lampedusa angekommen. Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Die Geflüchteten aus Syrien, dem Jemen und verschiedenen Ländern Afrikas seien von Tunesien aus gestartet. Wer in Europa ein Asylgesuch stellen möchte, muss dies hier vor Ort machen. Eine Einreise ist auf legalem Weg jedoch nicht möglich. Mehr zur Situation im Mittelmeer gibt es später in dieser Sendung. Der chinesische Volkskongress bestätigte heute Präsident Xi Jinping im Amt. Der Deutschlandfunk spricht von einer historischen dritten Amtszeit, denn Xi Jinping hatte vor einigen Jahren selbst dafür gesorgt, dass die bis dahin geltenden Alters- und Amtszeitbegrenzungen außer Kraft gesetzt werden. Er wurde von den 3000 Delegierten ohne Gegenstimme gewählt. Und noch zum Wetter. Morgen Samstag in der Früh könnte es sogar schneien. Tagsüber steigen die Temperaturen dann auf rund 6 Grad. Der Sonntag wird wechselhaft bei Tageshöchstwerten von rund 12 Grad. Und auch am Montag schieben sich immer wieder Wolken vor die Sonne. Dann steigt das Thermometer voraussichtlich jedoch auf bis zu 17 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das Chalet, ein Sinnbild für die Sehnsucht nach Ruhe und Entspannung in den Bergen. Doch ist das Holzhaus überhaupt noch zeitgemäß? Und was macht ein Chalet aus? Die Nationalbibliothek im Kirchenfeldquartier widmet dem Chalet nun eine ganze Ausstellung. Ich habe Kurator Hannes Mangold gefragt, ob ein Chalet tatsächlich typisch schweizerisch sei.
Das Chalet ist einer der Bautypen, die wahrscheinlich sehr, sehr typisch sind für die Schweiz. Das liegt auch daran, dass sich die Schweiz gerne mit dem Chalet präsentiert, das auch sehr erfolgreich macht. Zum Beispiel, wenn man Chalet ins Englische übersetzt, kann man vom Swiss Cottage reden. Da sieht man schon, dass mit dem Chalet doch viel Schweiz verbunden wird.
Trotzdem ist dieser Mythos-Chalet, wie er in der Ausstellung genannt wird, ja nicht etwas, das einfach aus der Schweiz herausgewachsen ist.
Im Gegenteil, also beim Chalet sieht man ein Spiel zwischen Fremdzuschreibung und Aneignung, das von Reisenden in die Schweiz und findigen Schweizer Unternehmern irgendwie gemeinsam gebaut wird. Also dass das Chalet überhaupt spannend wird, architektonisch interessant wird, das verdanken wir eigentlich frühen Reisenden aus dem 18. Jahrhundert.
Seit gestern läuft in der Nationalbibliothek eine Ausstellung, in der sich alles um Chalets dreht. Warum überhaupt diese Auseinandersetzung mit einem Baustil?
Ja, wir sind immer auf der Suche nach so Schweizer Geschichten, nach Geschichten, anhand der man etwas über die Schweiz herausfinden kann. Und das Chalet als so typisches Schweizer Haus liefert einem da ganz viel Stoff, wenn man darin sieht, wie sich die Schweiz in der Auseinandersetzung mit ihren Nachbarinnen und Nachbarn eigentlich erst ergibt.
Sie werfen ja dann in der Ausstellung auch die Frage auf, was ein Chalet zu einem Chalet macht. Können Sie darauf schon eine erste Antwort geben?
Also man kann die Frage architektonisch beantworten, dann kann man von einem Strickbau aus Holz, von einem Blockbau aus Holz sprechen. Man kann die Frage aber auch so eher kulturell beantworten und dann wird es sehr schnell sehr breit, weil sehr, sehr viel als Chalet verkauft wird.
Was meinen Sie damit?
Also man kann, so beginnt ja auch die Ausstellung mit Souvenirs, man kann Plastikchalets made in China kaufen, wenn man will, in Interlaken oder Luzern. Man kann aber auch Holzfertigbauten kaufen, die so gewisse Charakteristiken von Chalets übernehmen. Und man kann auch ganz rustikal aus Holz mit Blockbauten etwas selbst zimmern, wenn man denn will. Und alles darf sich irgendwie Chalet nennen.
In der Nationalbibliothek dreht sich ja eigentlich vieles um Bücher, um Literatur, um das Wort. Was hat das Chalet hier an diesem Ort zu suchen?
Ja, diese Erfindung des Chalets, dass dieser Haustyp überhaupt entsteht, ist eng mit der Literatur verbunden. Wir sehen das zum Beispiel bei Rousseau, aber beispielsweise auch bei Heidi. Da wird dieses Bild von der rustikalen Schweizer Holzhütte in die Welt herausgetragen und das ganz, ganz prägend für das, was wir heute unter Chalet verstehen.
Hannes Mangold ist Kurator der Ausstellung Chalet, Sehnsucht, Kitsch und Baukultur. Dies ist noch bis zum 30. Juni in der Nationalbibliothek zu sehen.
Rabe Info.
Die niederländisch-türkische Band Altingün veröffentlicht heute ihr neues Album Ask. Wir hören daraus die Vorabsingle Rakia su Kataman.
Rabe Info.
Leichen Ertrunkener an einem beliebten Badestrand. Ende Februar wurden Italien und ganz Europa einmal mehr mit der nüchternen Realität im Mittelmeer konfrontiert. An einem Strand, an dem sich im Sommer TouristInnen tummeln, wurden die Leichen von über 50 Geflüchteten angeschwemmt, welche bei dem Versuch, Italien zu erreichen, ertranken. Die italienische Rechtsaußenregierung schiebt die Schuld für das Unglück auf angebliche SchleuserInnen. Doch eigentlich ist klar, dass der Grund für diese Tragödie das Fehlen einer umfassenden Seenotrettung ist. Lediglich zivile Organisationen leisten diese essentielle Aufgabe im Mittelmeer derzeit. Eine staatliche Seenotrettung gibt es seit Jahren nicht mehr. Ein aktueller Blick auf die Situation im Mittelmeer, produziert vom Radio Korax in Halle.
So I see a blue wood boat, people waving, critical condition because of high waves.
Diese Not ist so groß, dass Menschen wissentlich das Risiko zu sterben in Kauf nehmen. Europa lässt, obwohl es Rettungsschiffe gibt, die Menschen zurück nach Libyen schleppen, durch die sogenannte libysche Küstenwache.
Wie aus diesem Ausschnitt eines Trailers für den Film Seabird, das zivile Auge, hervorgeht, wird die Situation im Mittelmeerraum auch 2023 nicht besser. Dabei ist die zivile Seenotrettung inzwischen mit einer ganzen Flotte aus Schiffen von verschiedenen Vereinen ganz gut aufgestellt und Sea-Watch betreibt sogar mit 2 Flugzeugen eine eigene Luftaufklärung, um Rettungseinsätze besser zu koordinieren und das Geschehen im Mittelmeer zu dokumentieren. Die Notwendigkeit für solch eine zivile Seenotrettung beschreibt Felix Weiß, Pressesprecher der Organisation Sea-Watch.
Und das ist auch unabdingbar, weil eben staatliche Akteurinnen, unter anderem auch die Seenotrettungsleitstellen oder auch die Grenzschutzagentur Frontex, in keinster Weise mehr zivile Seenotrettung eben unterstützen, beziehungsweise eben diese mit Informationen versorgen, aber eben auch zeitgleich keinerlei Rettungskapazitäten mehr zur Verfügung stellen, sondern das eben ausgelagert haben.
Noch 2014 gab es mit Mare Nostrum eine staatliche Seenotrettung, die gut ausgestattet war. Doch schon ein Jahr später wurde diese eingestellt, weil keine Einigung über eine weitere finanzielle Unterstützung durch die Europäische Union gefunden wurde. Dieser Wegfall der staatlichen Hilfeleistungen kompensieren nun verschiedene NGOs. Doch auch dieser werden Steine in den Weg gelegt. So war das letzte Jahr davon geprägt, dass Schiffe mit geretteten Menschen an Bord wochenlang keinen Hafen zugewiesen bekommen haben und auf hoher See ausharren mussten. Als Folge sind die eingesetzten Schiffe größer geworden, um mit längeren Aufenthalt auf See umzugehen. Auf diese Situation reagierte der italienische Staat Ende 2022 mit einem eigenen Dekret, welches ihnen auferlegt, nach einer erfolgreichen Rettung sofort einen Hafen in Italien anzulaufen, der ihnen zugewiesen wird.
Und das hat einfach 2 Kalküle, die er mit sich bringt. Erstens kriegen Seenotrettungsschiffe aktuell dann Häfen zugewiesen, die unfassbar weit im Norden sind. Das heißt oben in Florenz, in Genua, alles was weit über Rom liegt. Da brauchen unsere Schiffe 2 Tage hin, teilweise 2,5 Tage. Und eben wir sind genau in dem Zeitpunkt dann auch nicht mehr im Einsatzgebiet. Das heißt, man rettet vielleicht irgendwie ein kleineres Boot mit 15, 20 Menschen, muss dann aber das Einsatzgebiet eben sofort wieder verlassen, obwohl gegebenenfalls noch 3, 4 weitere Seenotrettungsfälle in der Umgebung eben sind. Und damit blockiert man in dem Fall eben Seenotrettung nicht in dem Kontext, dass man eben die Schiffe als solches komplett aus dem Einsatzgebiet fernhält, aber man verzieht eben komplett das Einsatzprozedere und sorgt eben damit dafür, dass diese riesengroßen Schiffe einfach nicht mehr ihre Arbeit machen können.
Welche Strafen für die Nichteinhaltung des Dekrets anstehen, ist derzeit noch unklar. Doch die ersten Anklagen suggerieren hohe Geldsummen für Verstöße, die dieses Jahr anstehen können. Entsprechend reagiert die zivile Seenotrettung. Sie überlegen sich, wieder kleinere Schiffe anzuschaffen und wollen auch die Verfassungskonformität des Dekrets überprüfen lassen. Doch selbst wenn das gelingt, stellen sie sich auf weitere Kriminalisierungsversuche ihrer humanitären Arbeit ein. Doch warum wird die zivile Seenotrettung derart bekämpft, obwohl das Retten von Menschenleben unbestreitbar richtig ist und auch jeder Mensch das Recht hat, einen Asylantrag zu stellen? Für Felix Weiß von Sea-Watch ist das politische Ziel ganz klar.
Man braucht eben einfach einen Bösewicht, um eben wirklich seine rassistische Migrationspolitik ganz klar an irgendwas eben festzumachen.
Es wird also ein Sündenbock gesucht für eine Situation, die rechtlich eigentlich nicht verhindert werden kann. Denn sowohl auf Ebene der Europäischen Union als auch in Italien gilt die Genfer Flüchtlingskonvention. Das bedeutet, dass jeder Mensch erstmal das Recht hat auf ein sicheres Leben und eben nicht einfach abgewiesen werden kann oder gar zurückgebracht werden in ein Land, wo wieder eine Verfolgung droht. Der Wille, dieses Grundrecht umzusetzen, fehlt in Europa derzeit aber. Stattdessen wird gezielt versucht, dieses Recht auszuhebeln, unter anderem indem eine Seenotrettung im Mittelmeer verhindert werden soll. Doch dabei machen die Behörden nicht Halt. Wie die Luftaufklärung der beiden Flugzeuge von Sea-Watch regelmäßig bei ihren fast täglichen Einsätzen dokumentiert. Sie zeigen, dass die libysche Küstenwache gezielt versucht, Geflüchtete wieder zurück nach Libyen zu bringen, wo sie wieder interniert werden und menschenverachtenden Bedingungen ausgesetzt sind. Dafür bekommt die libysche Küstenwache von Italien immer wieder neue Schiffe und die EU-Agentur Frontex arbeitet kontinuierlich mit der Küstenwache zusammen. So wird erfolgreich die Umsetzung der EU-Politik, die das eigene Recht bricht, auf einen externen Akteur ausgelagert und fleißig mit Mitteln der Europäischen Union unterstützt. Deswegen ist für Sea-Watch ganz klar, dass sie weiterhin dieses Vorgehen publik machen werden und sich auch für die Wiederaufnahme einer staatlichen Seenotrettung einsetzen werden. Doch ihr Ziel darüber hinaus ist es, endlich eine legale Fluchtmöglichkeit nach Europa zu schaffen und damit den permanenten Rechtsbruch der Europäischen Union im Sinne der Menschen auf der Flucht zu beenden, wie Felix Weiß von Sea-Watch klarstellt.
Eben einfach den Status quo, der aktuell eben vorherrscht, dass eben Menschen sich nach diesen ganzen Grausamkeiten, die sie in Libyen erfahren haben, noch auf ein Schlauchboot setzen müssen, 2 Tage übers Mittelmeer fahren, um dann endlich ihre Asylanträge stellen zu dürfen, das einfach wirklich eben zu umgehen und eben auch legale Einreisewege zu fordern.
Das war ein Beitrag vom Radio Korax in Halle.
Rabe Info. Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne, den Radioblog. Heute stammt dieser von Mohamed Wabeile. Er hat die Allianz gegen Racial Profiling mitgegründet und ist aktiv im Institut Neue Schweiz INIS. In seiner Kolumne fordert er, dass der Fall des von der Polizei getöteten Nsoy neu aufgerollt wird. Nsoy wurde im Sommer 2021 am Bahnhof in Morsch von der Polizei erschossen. Er wäre heute 39 Jahre alt geworden.
Hey yo, Nsoy, die Polizei fand eine Geschichte, dass du sie mit einem Messer bedroht hättest. Das ist unglaublich. Hey yo, Nsoy, die Polizei verwendete dasselbe Beweislüge, als sie George Floyd tötete. Das ist ihre Bullshit. Hey yo, Nsoy, die Zeuginnen berichten dagegen, ein ganz anderer Geschehen. Auch ein Video zeigt eine völlig andere Version. Du warst nicht aggressiv, du hattest kein Messer bei dir. Du warst verängstigt, du warst aufgeregt. Die 4 Polizistinnen haben ihre Waffen auf dich gerichtet. Sie schossen 3-mal auf dich. Du lagst regungslos und blutend auf dem Boden. Und die Bullen legten dir Handschellen an, zum Morden. Wir fordern eine 2. Autopsie. Wir wollen autonome Pathologie. Hey yo, Nsoy, in Zürich, wo du geboren wurdest, wurde Protesten organisiert. Wir fordern eine autonome Untersuchung, nicht als Polizeiunterstützung. Wir fordern eine autonome Gutachten, was alles passiert, gut zu achten. Hey yo, Nsoy, überall in der Stadt hängen Plakate mit Justice von Nsoy. Justice von Nsoy! Es wächst eine Bewegung heran, eine Gerechtigkeit für dich und alle von Halverzide Betroffene fordert. Liebe Leute, wir fordern eine 2. autonome Autopsie. Wir vertrauen nicht auf die offizielle staatliche Autopsie. Die Gerichtsmedizinerinnen sind wie Richterinnen und Staatsanwälte. Sie arbeiten eng mit Polizistinnen zusammen. Sie sind gewohnt, Geschichte von der Polizei zu nehmen. Wir brauchen eine 2. Meinung von Pathologinnen, die nicht eng mit der Polizei und Gerichten zusammenarbeiten. Wir fordern eine 2. Autopsie. Wir wollen autonome Pathologie. Schau der Fall von George Floyd in den USA. Die Gerichtsmediziner nannten Herzerkrankungen als Faktoren des George Floyds Todes. Bullshit. Die Familie Floyd, Gerichtsmediziner, belegte, der Sauerstoffmangel die Todesursache war. Ja, geben die Polizeibeamten die Schuld für den George Floyd Tod. Wir fordern eine 2. Autopsie.
Wir wollen autonome Pathologie.
Die deutsche Polizei erzählen, dass Uri Jalloh Selbstmord beging. Bullshit. Uri Jalloh war alleine in einer Zelle. Seine Hände und Füße waren in eine Matratze gebunden. In der Haft verbrannt. Das war Mord.
Wir wollen eine zweite Autopsie. Wir wollen autonome Pathologie.
Lamine Fatih wurde am Sonntag verhaftet. Am Dienstag war er tot in einer Schweizer Polizeizelle.
Wir fordern eine zweite Autopsie.
Mike Ben Peter, Ali, Risa, Subramania.
Wir wollen autonome Pathologie.
Yusuf, Surasa, Andy.
Wir fordern eine zweite Autopsie.
Heve, Sarah, Susanna.
Wir wollen autonome Pathologie.
Monsef, John, Ilhan.
Wir fordern eine zweite Autopsie.
Oleg, Mariame, Seskin.
Wir wollen autonome Pathologie.
Al-Hussein, Osman, Abdi.
Wir fordern eine zweite Autopsie.
Claudia, Kemal, Samson.
Wir wollen autonome Pathologie.
Hey yo, Zoe, du bist in unserer Köpfen und Herzen. Dank deiner Familie und Freundinnen. Dein Gesicht bleibt immer überall zu sehen. Die Kraft, der Kampf geht weiter. Die Polizei, die Gerichte bekommen Kopfschmerzen. Ha, bis sie durchdrehen. Rise in power, bro.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Freitag, den 10. März. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's am Montag wieder, wie immer um 11. Dann beleuchten wir unter anderem die Gefahr von verschütteten Blindgängern, die wegen des Erdbebens in der Türkei und in Syrien zusätzlich verschoben wurden. Beigetragen zu dieser Sendung haben das Radio Korax in Halle und Mo Wabeile. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Schön, dass ihr dabei seid. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.